Kennst du das Land? Und den meisten macht's jetzt Klick und sie denken an Italien. Wegen dem berühmten Gedicht von Goethe, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Ich habe so viel von Italien gesprochen, ich möchte heute das Rätsel lüften. Welche Bedeutung hat Italien für die Kunst? Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Italien ist so unglaublich wichtig für die Kunst, dass ich mir mal überlegt habe, wie kann ich das am besten erklären und wo fange ich hier am besten an. Ich habe mir drei wichtige Zeitepochen für Italien und die Kunst herausgepickt, eigentlich die wichtigsten, und ich erkläre dir, welche Rolle sie für die Kunst wirklich auch spielten. Alles steht und fällt mit der Antike. Die antike Kunst ist nicht in Italien entstanden, sondern in Griechenland. Dank der Eroberung Griechenlands durch die Römer aber wurde sie im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. In der ganzen Iberischen Halbinsel wurde nach diesen Maßstäben gebaut, in England und im Osten bis zum Kaspischen Meer. Was die Römer hier gemacht haben, die Italiener in Anführungsstrichen damals, es gab ja noch kein Italien in dem Sinne, war eigentlich kulturelle Aneignung. Sie haben erkannt, dass die griechische Kultur und die griechische Kunst ihrem Machtstreben entspricht, dass das die Kunst ist, mit der sie ihre eigenen Eroberungen und ihre Ansprüche manifestieren können. Sie sind also auf den richtigen Zug aufgesprungen. Die Römer haben die Kunst der Griechen nicht einmal weitergebracht. Es scheint, als hätten sie das auch gar nicht gewollt, sondern sie haben versucht, die Statuen möglichst genau zu kopieren, die schon 200-300 Jahre alt waren, oder auch die Tempel genauso zu bauen, wie das die Griechen getan hätten. Wer einmal vor einem echten antiken Tempel gestanden ist, der weiß, welche Ausstrahlung so ein Gebäude hat. Wer solche Gebäude baut, muss Recht haben. Auch heute noch, wo wir so viel Architektur schon erlebt haben, können wir kaum fassen, dass eine solche Eleganz, eine solche Pracht, solche riesige Gebäude mit dieser Leichtigkeit überhaupt gebaut werden konnten vor 2000, 2500 Jahren. Was ein antiker Tempel ausdrückt, ist ein Machtanspruch. Wenn er dann noch mit den entsprechenden Statuen geschmückt ist, die beweisen, welche Herrscher, Imperatoren, welche Priester hier das Sagen hatten und Entscheidungen getroffen haben, dann wird überhaupt nichts mehr in Frage gestellt. Und das haben die Römer erkannt und deswegen sich diese Kultur der Griechen angeeignet, schlicht und einfach von Anfang an übernommen. Im heutigen Denken aber siedeln wir die Antike als erstes in Rom an, auch wenn wir sie eigentlich als erstes in Griechenland ansiedeln müssten. Und das spielt eine Rolle für Italien und die Bedeutung für die Kunst. Antike kommt in Anführungsstrichen aus Italien. Danach hat es 1500 Jahre gedauert, bis in Italien wieder ein entsprechend wichtiger Kunststil entwickelt wurde, nämlich bis zum Cinquecento, 1500, was wir im deutschsprachigen Raum die Renaissance nennen. Witzig eigentlich, ein französisches Wort, das Wiedergeburt bedeutet, verwenden wir im deutschsprachigen Raum, während in Italien das die Renaissance Cinquecento 500 genannt wird. Ich möchte damit nicht sagen, dass zwischen Antike und Cinquecento keine bedeutende Kunst in Italien entstanden ist, ganz und gar nicht. Doch die Antike ist untergegangen und es wurde nie wieder etwas Vergleichbares geschaffen bis um 1500. Und das haben die in Italien in den verschiedenen Königreichen, Herzogtümern und wie auch immer das aufgegliedert war, natürlich erkannt. Sie haben dann um dieses Jahr 1500 im Cinquecento die Antike wiederentdeckt, weil sie ja wussten, dass sie vorher nichts Großartiges, verstehe mich bitte nicht falsch, es gab wirklich wunderbare Altarbilder, Andachtsbilder aus dieser Zeit in Italien, aber nichts Entsprechendes wie die antike Kunst zustande gebracht haben, haben sie natürlich die Schuld den Goten gegeben. Sie haben gesagt, alles, was im Mittelalter, also in der Mitte zwischen der Antike und dem Cinquecento entstanden ist, das ist gotisch, weil das war die Zeit der Vandalen, der Barbaren, die immer wieder über das Land gezogen sind und alles zerstört haben. Und ihre Kunst war natürlich die gotische Kunst, wie wir sie kennen, die ihren Hauptursprung in Frankreich und Deutschland hat, beziehungsweise ihre Zentren. Und also muss es deutsch-gotisch sein. Nichts Gutes für die damalige Zeit. Es kam also die Renaissance, das Rinascimento der Antike. Und die Antike ist somit in Italien zum zweiten Mal zu Ehren gekommen. Das weit entwickelte Denken der antiken Philosophen, denn es wurden in dieser Zeit natürlich auch ihre Schriften gelesen, es wurden Akademien gegründet, die dieses Denken lehrten. Das passte zu den Entdeckungen und zu den Forschungserfolgen, die man in dieser Zeit feierte. Also zum Beispiel 1492 wurde Amerika entdeckt. Nikolaus Kopernikus hat bewiesen, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. All das hat zum Denken und zu diesem intellektuellen Mindset, das damals entstanden ist, gepasst. Und natürlich wieder die Kunst der Antike mit ihrem Manifestations- und Machtanspruch und mit ihrer unübersehbaren Perfektion, gerade was die Gestaltung des menschlichen Körpers betrifft oder auch die Ausgewogenheit von Gebäuden, die dann zum Beispiel von Leon Battista Alberti auch in theoretischen Schriften festgehalten wurde. Ein Künstler dieser Zeit, den ich schon gefühlt tausendmal erwähnt habe in den letzten Wochen, aber noch einmal ansprechen möchte, war Michelangelo Buonarroti, denn er konnte alles. Er sah sich zwar einerseits nur in Anführungsstrichen als Bildhauer und schuf unter anderem den berühmten David, der in Florenz auf der Piazza della Signoria steht, aber er war natürlich auch Maler, denn nicht umsonst hat die Sixtinische Kapelle, das Deckengewölbe und auch die Seite mit der Darstellung des jüngsten Gerichtes dermaßen Weltruhm erlangt, weil er halt eben malen konnte und alles, was er, jede Herausforderung, die er bekam, wollte er zur Perfektion bringen. Er baute nicht, aber er entwarf auch Architektur. Also ich denke, er hätte auch das gekonnt. Michelangelo war ein Universalgenie der Renaissance, das zwar auf die Kunst fokussiert war, jetzt nicht so wie Leonardo da Vinci, der auch in Wissenschaften gut war, aber er war doch, was die Künste betraf, unerreicht. Ah ja, und er dichtete auch. Michelangelo war zu dieser Zeit auch ein bekannter Dichter. Die Kunst der Renaissance wurde also zur absoluten Perfektion gebracht. Alles scheint wie echt. Die Menschen scheinen wie echt gemalt, dreidimensional. Dank der Zentralperspektive konnte man auch dreidimensionale Räume malen. Also einen besonderen Effekt hat zum Beispiel das Abendmahl von Leonardo da Vinci, das wirklich einen sehr, sehr tiefen Raum suggeriert. Oder den schon angesprochenen Michelangelo, der wie ein perfekter menschlicher Körper aussieht. Aber ich sage scheint, denn das, was die Renaissance-Künstler anstrebten, war zugleich auch ihr Hindernis. Also ich möchte hier nicht rumkritteln und es steht mir schon gar nicht zu, irgendeine Kritik an diesen Menschen anzubringen. Aber es war ihnen auch bewusst, dass was sie machten, bauten, bildhauerten und malten, berechnet war. Es fehlte quasi der Makel der Natur. Und diese Dinge sieht man ihren Kunstwerken natürlich an. Es gibt keinen Menschen, der solche Proportionen hat wie der David. Es gibt keine Figurengruppe, die sich so positioniert wie die Jünger am Abendmahl von Leonardo da Vinci. Das gibt es einfach nicht. Und wir Menschen, wenn wir das sehen, wir fühlen, dass es zu perfekt ist, zu berechnend und zu konstruiert. Wir finden es schön bewundernswert, wir schauen dazu auf, es sind Ideale, aber es ist eben nicht wie echt, alles scheint nur wie echt. Die Künstler haben das dann irgendwann auch erkannt, an dem Punkt, als die Perfektion nicht mehr zu übertreffen war Und die Renaissance hat sich in die Spätrenaissance bzw. den Manierismus, so wird diese Kunstepoche auch genannt, weiterentwickelt. Und das ist wirklich eine schöne Geschichte, denn sie haben mit Humor die Regeln der Hochrenaissance gebrochen und kleine Spielereien eingebaut, zum Beispiel überlange Glieder gemalt oder sie haben in Gebäuden die Schlusssteine oder die Gesimssteine ein bisschen verrutschen lassen. Sie haben die Portale viel zu hoch in den Proportionen gebaut. Alles Dinge, die das Auge irritieren und eigentlich nur diese Regeln, die in Stein gemeißelten, so dachte man, ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Es war witzig, es war klug und es war interessant für die Augen. Und man muss auch sagen, man kann schon, das spricht für den Charakter dieser Künstler, man kann sich schon selber auch ein bisschen mit Humor betrachten, denn eine Errungenschaft wie die Kunst des Cinquecento reicht für die Ewigkeit. Die dritte Zeit, die ich hier für die Bedeutung von Italien in der Kunst bringen möchte, das ist das 19. Jahrhundert. Das hättest du jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick erwartet, denn welche Kunst stammt schon aus dem 19. Jahrhundert in Italien? Und da muss ich zugeben, nichts Weltbewegendes. Es gehörte jedoch zum guten Ton für die Künstler dieser Zeit, mindestens einmal im Leben in Italien gewesen zu sein und sich da an dem Vorhandenen zu bilden. Also es war gar nicht nötig, dass Neues entstand, sondern andere Künstler konnten an der Kunst, die sie dort sahen, lernen und sich selber weiterentwickeln. Das ging dann so weit, dass eine regelrechte Italiensehnsucht der deutschen Künstler entstand. Und diese Italiensehnsucht ist auch als Begriff manifestiert. Das ist bekannt. Und in dieser Zeit schrieb einer, der ganz schlimm von dieser Italiensehnsucht gepackt war, nämlich Goethe, das berühmte Gedicht »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?« Eigentlich heißt das Gedicht Mignon, er hat es ungefähr um 1782 geschrieben und er lässt die Sängerin, Mignon genannt, dieses Lied singen. Ich lese es dir einmal vor. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin. Dahin möchte ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach. Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, und Marmorbilder stehen und sehen mich an. Was hat man dir, du armes Kind, getan? Kennst du es wohl? Dahin, dahin möchte ich mit dir, o mein Beschützer, ziehen. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg. In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, es stürzt der Fels und über ihn die Flut. Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin geht unser Weg, o Vater, lass uns ziehen. Das Gedicht stammt aus dem Buch Wilhelm Meisters Lehrjahre. Und wie gesagt, die Sängerin Mignon singt dieses Lied, das hier als Gedicht wiedergegeben ist, und es heißt, sie spielt dazu die Zither. Nur eine kleine Nebenbemerkung, das hat mich natürlich sofort angesprochen, denn ich spiele selber die Zither, aber ich habe dann schnell gemerkt, ich spiele die alpenländische Zither und damals war natürlich es war eine Art Laute, die gemeint war. Also dieses Instrument, diese Zither in Anführungsstrichen, sieht auch aus wie eigentlich eine Gitarre, eine Laute eben. Goethe war also der Sehnsucht nach Italien total verfallen. Es existiert auch ein berühmtes Bild von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, das im Jahr 1787 gemalt wurde von Goethe in der Campania. Und wie die anderen Bilder, die ich schon angesprochen habe, verlinke ich es dir hier, weil es gibt hier ein Durcheinander mit den Füßen. Es sieht so aus, als hätte Goethe zwei linke Füße und offenbar gab es hier auch schon eine Kompositionsschwierigkeit von Anfang an. Das Bild war wohl anders geplant, als es dann letztlich ausgeführt wurde. Und das Ergebnis war dass Goethe hier ja buchstäblich zwei linke Füße hatte. Also ich meine, im sprichwörtlichen Gedanken hat er die vielleicht auch. Also mir ist es einfach zu viel anzunehmen, dass er ein so ein großer Künstler bzw. Dichter war und auch noch handwerklich geschickt. Aber gut, ja, ich weiß es nicht. Es reisten also Dichter, Maler, Bildhauer, Architekten, Musiker im 19. Jahrhundert nach Italien und daraus entwickelte sich dann für uns im Norden der Stil des Klassizismus. Eigentlich auch ein Stil, also der Name spricht schon für sich, der sich eben aus der klassischen Kunst der Antike entwickelt hat und der weltumspannend war. Der Stil des Klassizismus war eigentlich bis in die 1920er Jahre, als die Architektur dank Bauhaus eine wirkliche Revolution erlebte, die vorherrschende Bauweise, die beliebteste auf jeden Fall. Noch heute stehen überall klassizistische Gebäude herum und klassizistische Merkmale an Gebäuden, die mögen wir heute noch und werden immer noch verbaut. Zum Beispiel Säulen, prominente Giebel, profilierte Gesimse, solche Dinge. Das kommt alles letztlich von den antiken Tempeln und wurde eben in der Architektur des Klassizismus entsprechend angepasst. Es hat sich auch eine Künstlergruppe gebildet in Deutschland und in Rom, also es waren Deutschrömer oder so nannten sie sich, oder auch Nazarener. Es waren deutschsprachige Künstler, die eine Sehnsucht nach christlichen Inhalten in der Kunst hatten. Sie waren vornehmlich katholisch und vermissten quasi die biblischen Texte, die christlichen Geschichten, diese religiösen Botschaften der Kunstwerke in der zeitgenössischen Kunst damals. Ich weiß nicht, was ihr Problem war, zu viel Landschaft, zu viel Vergnügungen, zu viel, keine Ahnung was. Und zwar flammte diese Art der Kunst, die Malerei der Nazarener zwar kurz auf, dafür intensiv und ob es einem gefällt oder nicht, sie ist bis heute erhalten. Sie haben sich an der früheren Renaissance angelehnt, haben besonders ätherische Engelverkündigungsmotive im Stil von Fra Filippo Lippi zum Beispiel gemalt. Aber als dann der Impressionismus aufkam, nämlich auch schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war diese Art der Malerei plötzlich dermaßen anachronistisch für das Empfinden der Betrachter, dass man zack davon nichts mehr wissen wollte. Ich denke, jeder, der ein Bild hatte oder einmal gesagt hat, der ihm gefallen Nazarener, hat das im Keller versteckt. Denn die Impressionisten waren dermaßen überwältigend modern und zeitgenössisch im Vergleich, dass das einfach nicht mehr nebeneinander herging. Man verunglimpfte die Nazarener, das sei schlechter Geschmack, sie würden nur Schablonen anwenden. Aber ich sagte schon, die länger anhält, als man das gedacht hätte, nämlich zum Beispiel Heiligenbildchen oder Dekorationen auf Kerzen, die man in den Devotionalienläden an Pilgerorten zum Beispiel findet, oder auch Heiligenbilder fürs Haus, die man kaufen kann, sind sehr gerne noch in diesem Stil, oder nein, nicht in diesem Stil gemalt, aber drucken, vervielfältigen die Bilder der Nazarener. Ja, das ist Italien für die Kunst. Also ein bisschen grob gesagt ist es das Cinquecento, die Renaissance, das dieses Land hervorgebracht hat. Hauptsächlich, ich bin wirklich voll Verehrung für die italienische Kunst, auch vorher und nachher, gerade im Barock zum Beispiel, gibt es noch einmal ein Aufblühen, das ich an einem anderen Zeitpunkt dann noch behandeln möchte. Jetzt aber hier wollte ich nur sagen, die Antike verbindet man mit Italien, ist dort aber nicht entstanden. Und auch das 19. Jahrhundert mit dieser Sehnsucht nach Italien hat eigentlich nichts wirklich hervorgebracht, sondern hat einfach, was schon da war, noch einmal aufgekocht. Falls du mehr über die italienische Kunst erfahren möchtest, insbesondere über das Cinquecento, ich gebe am 23. Mai noch einmal einen Themenabend zur Kunst der Renaissance Sei doch gerne dabei. Wie du dich anmelden kannst, verlinke ich dir in den Shownotes. Wir treffen uns in gemütlicher Runde, ungefähr 2 Stunden lang. Wir machen eine Pause. Wir haben auch Zeit für den Austausch, was wir über die Kunst finden, welche Ideen du noch hast, Dinge, die ich vielleicht vergessen habe. Oder wir können auch darüber sprechen, was wir anders sehen, was ja ganz wichtig ist und ich sehr, sehr liebe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich an diesem Abend sehe. Wenn du dich jetzt noch anmeldest, kannst du noch vom Frühbucherpreis profitieren. Und den Link zur Anmeldung findest du, wie gesagt, in den Shownotes.